SWR 2.
Kontext. Nein, China wird keine Weltmacht. Das sagt Jared Diamond, der vielleicht bekannteste Evolutionsforscher unserer Zeit. Er hat sich intensiv mit dem Aufstieg und dem Niedergang der Kulturen auseinandergesetzt. Jared Diamond, Professor an der University of California in Los Angeles, erzählt zwei Wochen nach den amerikanischen Wahlen, was die Amerikaner von Neuguinea lernen können. Warum Mehrsprachigkeit wichtig ist und warum ein Land wie China keine Weltmacht werden kann. Daniel Hitzig hat Jared Diamond während seines Europaaufenthalts in Bern getroffen.
Jared Diamond, Sie haben sich viel beschäftigt mit traditionellen Völkern, wie die zusammenarbeiten, auch wie sie Kriege gegeneinander führen. Wenn Sie jetzt Amerika heute anschauen, warum ist es Ihrer Meinung nach wichtig, dass es eben Kompromisse gibt und dass man zusammenarbeitet?
Erstens, in den kleinen Gesellschaften ist es wichtig, Kompromisse zu finden, weil jeder mit den anderen auf das ganze Leben zusammenlebt. Wenn ich einen Streit mit jemandem habe und wir den Streit nicht beiseite legen können, dann habe ich einen Feind auf das ganze Leben. Man kann sagen, dass in großen Gesellschaften es anders ist. Wenn ich einen Autounfall habe, habe ich nie den Kerl gesehen, werde ich im ganzen Leben nie den Kerl wiedersehen. Es macht nichts aus, ob er mich hasst oder nicht. Aber trotzdem, in den USA müssen wir am Ende gesehen alle zusammenleben. Und ein Land geht zugrunde, wenn ein immer größerer Prozentsatz der Bevölkerung unzufrieden ist. Das Risiko natürlich ist Aufstand. Ich glaube nicht, dass es zu einem Aufstand in den USA kommt. Aber trotzdem, zweimal in den 40 Jahren, in denen ich in Los Angeles wohne, zweimal ist es zu Aufständen in Los Angeles gekommen, wo die armeren Völker auf die Straßen gingen und es gab Brände und Zerstörung. Also mein Albtraum ist, dass es so weitergeht und schlimmer weitergeht.
Das war das letzte Mal Rodney King zum Beispiel?
Rodney King war das letzte Mal und früher das vorige Mal war die Watts Riots. Und Rodney King,
das war ein Schwarzer, nur das kurz noch gesagt, der zusammengeschlagen wurde von der Polizei, das wurde gefilmt und als dieses Video bekannt wurde, da kam es dann zu wirklich massiven Ausschreitungen und Unruhen in Los Angeles.
Eben, ja. Und daran kann ich mich sehr gut erinnern, weil ich mit meiner Frau damals in einem Flugzeug, wir befanden uns in einem Flugzeug nach Chicago. Unsere Kinder mit 6 Jahren blieben in Los Angeles bei einem Babysitter. Wir wussten gar nichts davon und dann kamen wir nach Chicago an und Freunde wussten, dass wir von Los Angeles waren. Und Freunde sagten wir, Jared, du wirst dies nicht mögen, aber schalte doch das Fernsehen an. Und am Fernsehen sahen wir, dass meine Stadt brannte. Wir wussten, wo sind die Kinder? Die Kinder waren im Wagen mit dem Babysitter und Gott sei Dank ist es ihnen gelungen, nach Hause zu kommen.
Sie haben gesagt, unmittelbar für die nächste Zeit. Denken Sie nicht, dass Amerika auf solche sozialen Spannungen zusteuert, aber grundsätzlich in einer modernen Gesellschaft, Beginn 21. Jahrhundert, wie das die USA sind, muss man damit rechnen, wo die Schere zwischen Arm und Reich dermaßen auseinandergeht, dass es über kurz oder lang wieder zu solchen Konflikten kommt.
Eben, und zwar diese Kluft ist, ich glaube, größer in den USA als in irgendeinem Land Westeuropas und die Kluft wird immer größer.
Ob traditionelle Gesellschaften oder moderne Industriegesellschaften oder Dienstleistungsgesellschaften, in welchen wir leben, es sind ja immer eigentlich Eliten, die eine Gesellschaft prägen. Wie beurteilen Sie jetzt die amerikanischen Eliten heute? Wie schätzen Sie deren Arbeit ein oder deren Haltung heutzutage gegenüber den Herausforderungen dieser Zeit?
Diese Frage ist sehr interessant. Erstens, in den traditionellen Gesellschaften, es hängt von der Größe der Gesellschaft ab. Die kleinsten traditionellen Gesellschaften, die sogenannten Horden und Stämme, die sind so klein, dass keine Elite sich bilden kann. Es gibt kein Häuptling in einem Stamm oder in einer Horde. Alle sind quasi gleich. Oder wenn jemand mehr Einfluss hat, ist das nicht geehrt, sondern nur durch Personalität beeinflusst. Je größer, komplexer die Gesellschaft, umso mehr bildet sich ein Elite. Bis wenn man eine Gesellschaft von, sagen wir, mehrere tausend Menschen hat, hat man ein Häuptlingstum mit einem Häuptling. Und dann mit einem Staat hat man einen König. Nur in den letzten mehrere hundert Jahren sind die komplexen Gesellschaften egalitarisch. Also die Demokratie ist etwas ganz Neues. Die Frauen konnten in den Vereinigten Staaten bis zum Jahre 1923 nicht wählen. Und in England noch in den 18. Jahrhunderten konnten die Armen nicht wählen. Also die Demokratie ist etwas ganz Neues.
Und was machen die Eliten mit der Demokratie?
Die versuchen, wenn sie Amerikaner sind, die Eliten versuchen, die Demokratie zu manipulieren. Und wie machen sie das? Also durch das Spenden von Geld für die Wahlen. Neuerdings in den USA vor 2 Jahren hat das Supreme Court, das Gerichtshof, sich entschieden, dass zum ersten Mal nicht nur die Individuen, sondern auch die Firma und die Committees beliebig viel Geld investieren dürfen in einem Wahlkampf. Und die Menge des Geldes, das in diesem Wahlkampf investiert worden ist, ist unglaublich.
Sie sagen, in einer gewissen Weise ist das eine gekaufte, eine manipulierte Demokratie. Das ist etwas, was man immer wieder hört bei uns. Man kann sagen, sehr beunruhigend. Gleichzeitig vergisst man aber auch, es gibt in den USA auch sehr starke Bürgerbewegungen, Grassroots Movements, also Bewegungen von Leuten, die sich dagegen wehren, die sich dagegen kämpfen. Können Sie uns etwas über die sagen? Wie sind denn die organisiert?
Ja, ich kann Ihnen Beispiele geben, die mir Hoffnung geben und die mir auch die Hoffnung wegnehmen. Ein Beispiel, das mir Hoffnung gibt, ist das im Bundesstaat Montana, wo ich und meine Frau und meine Kinder den Sommer verbringen. Im Bundesstaat Montana sind die Bergbaugesellschaften sind mächtig in Montana und sie haben viel Geld in Montana investiert, um es zu ermöglichen, dass man Gold aus der Erde durch ein schmutziges Verfahren gewinnt, das mit Giften zusammenhängt. Die Bergbauindustrie hat ein Gesetz angeboten und darüber wurde abgestimmt. Die Bergbauindustrie hat 10-mal so viel Geld wie die Gegner ausgegeben und trotzdem haben die Gegner gewonnen und das Gewinnen von Gold durch Gift ist niedergeschlagen worden. Dann hat die Bergbauindustrie es nochmal versucht, nochmal 10-mal so viel Geld ausgegeben und wieder hat die Bergbauindustrie verloren. Das gibt mir Hoffnung.
Diese Bürgerbewegungen in Amerika, die haben auch Chancen in einzelnen Fällen und die sind sehr lebendig, weil wir hören natürlich bei uns in Europa eigentlich relativ wenig vom sogenannten anderen Amerika. Was wir hören, das ist die große Politik. Eine ganz andere Frage. Wie viele Sprachen sprechen Sie?
In meinem Leben habe ich 13 Sprachen entweder gesprochen oder gelesen. Zurzeit kann ich anständig, das heißt, kann ich einen Vortrag halten, nur in eigentlich 4 Sprachen, also Deutsch, Italienisch, Englisch und die neuguineische Handelssprache. Und dann komme ich ein bisschen zurecht mit der indonesischen Sprache. In der Vergangenheit konnte ich ziemlich gut Russisch, Französisch und Spanisch, aber die sind mir jetzt abhanden gekommen. Und ein bisschen konnte ich von der finnischen Sprache und einer neuguineischen Sprache und Lateinisch und Griechisch konnte ich gut lesen, aber nie sprechen.
Ich spreche Sie darum auch auf Sprachen an, weil das Gebiet, was Sie vielleicht am besten untersucht haben, ist Neuguinea. Das hat eine Fläche vielleicht etwa so groß wie Texas, aber es gibt etwa 1000 verschiedene Sprachen dort. Das ist doch eigentlich eher ein Nachteil als ein Vorteil gegenüber Texas, wo es eine Sprache, beziehungsweise je länger, desto mehr zwei Sprachen gibt, neben dem amerikanischen Englisch, immer mehr Spanisch natürlich. Aber es ist eigentlich eher ein Vorteil, wenn alle dieselbe Sprache sprechen.
So denken viele, dass es ein Vorteil ist. Aber in Neuguinea trotzdem, es gibt eine Handelssprache. Jeder in Neuguinea spricht die Handelssprache. Und dazu gibt es 1000 lokale Sprachen. Aber 1000 lokale Sprachen heißt Tausende von Poesien, Tausende von Musik, Tausende von Traditionen, auch in der Neuzeit. Das war fast die interessanteste einzelne Tatsache, die ich in der Arbeit mit meinem neuen Buch gelernt habe. In der Neuzeit, in den letzten 5 Jahren, hat sich herausgestellt, dass der beste Schutz gegen die Symptome der gefürchteten Alzheimer-Krankheit ist, zweisprachig oder mehrsprachig zu sein. Zwei Sprachen geben 5 Jahre Schutz gegen die Symptome der Alzheimer-Krankheit. Wir wissen noch nicht, ob mit 5 Sprachen man 25 Jahre Schutz hat. Wenn das stimmt, dann in der Schweiz kriegt niemand Alzheimer-Krankheit.
Also ganz so sehr ist es nicht, aber es ist zumindest mal ein interessanter Hinweis. In diesem Zusammenhang der Blick auf Amerika. Da haben wir ja jetzt die Hispanics, die immer stärker werden. Wir haben eine sehr starke chinesischsprachige Minderheit. Aber wenn man schaut, nach 2, 3 Generationen, die werden sich alle assimilieren. Also warum hat Amerika so wenig übrig für diese Vielfalt, die ja ein Reichtum ist?
Durch unsere Geschichte, also am Anfang waren die Europäer in den Vereinigten Staaten fast nur Englischsprechende und dazu einige Franzosen. Und dann erst im Jahrzehnten 1840 fingen Deutschen einzuemigrieren und dann am Ende der 19. Jahrhundert allerlei von Osteuropa und so weiter. Aber die Glaube in den Vereinigten Staaten, und das war auch die Glaube von meinen Eltern, waren doch Einwanderer von Europa. Und trotzdem glaubten meine Eltern besser, dass die Kinder nur Englisch lernen und dass die Eltern nicht ihre Sprache den Kindern beibringen. Meine Frau stammt aus Polen, ihre Eltern waren polnisch und die Eltern haben sich geweigert, Polnisch vor Marie zu sprechen, weil sie wollte nicht, dass Marie Polnisch lernen. Ergebnis ist, dass die Amerikaner, obgleich die Mehrheit der Amerikaner nicht aus einem englischen Hintergrund stammen, die meisten Amerikaner sind einsprachig. Unterschied ist, dass heutzutage, seit dem Zweiten Weltkrieg, wandern immer mehr von Mexiko und von der spanischen Kultur ein. Und jetzt meine Stadt, Los Angeles, hat jetzt zum ersten Mal einen Bürgermeister, der Mexikaner ist und wahrscheinlich in die ewige Zukunft in Los Angeles, da die Spanier doch mehr als 50% in der Mehrheit stehen. Wahrscheinlich haben wir in Los Angeles den letzten Anglo-Saxoner als Bürgermeister gehabt und von jetzt in je in der Zukunft werden wir nur spanische Bürgermeister haben.
Wächst jetzt da eine zweisprachige Kultur heran oder wie beurteilen Sie das?
Die Immigranten aus Mexiko lernen Englisch und die Kinder der Immigranten, genau wie ich mit meinen Eltern und genau wie meine Frau mit ihren polnischen Eltern, ich habe mexikanische, amerikanische Freunde, die sagen, ich habe die spanische Sprache nicht meiner Tochter beigebracht und jetzt meine Tochter mit 16 Jahren will unbedingt nicht nur Spanisch, sondern Chinesisch lernen.
Aber es gibt doch immer mehr, auch ganze Inseln, ganze Städte, die eigentlich jetzt nur noch Spanisch sind, sei es im Süden von Texas, die haben auch eigene Radios, Fernsehen, Internet, alle Kommunikationsmittel, die leben in einer spanischsprachigen Welt.
die USA bleibt eine englischsprachige Kultur. In Los Angeles, ich kenne viele Arbeiter und die Arbeiter, die neuerdings eingewandert sind und die nur Spanisch sprechen, kriegen die minderwertige Arbeitsstellen. Um vorwärts zu kommen, müssen sie Englisch lernen. Und deshalb wollen sie, dass ihre Kinder unbedingt Englisch lernen und möglichst Spanisch nicht lernen.
Also nur Spanisch sprechen ist in gewisser Weise ein Stigma.
Also nur Spanisch sprechen spricht die erste Generation der Immigranten. Und die zweite Generation, die Kinder, sprechen alle Englisch. Eine Nichte von mir, die sind Englischsprechende, aber sie haben absichtlich ihre Tochter und dann ihren Sohn in eine Schule geschickt, wo die Kinder zweisprachig wurden. Und Ergebnis war, dass die Tochter perfekt Spanisch spricht und dann hat die Tochter Arabisch gelernt, ging nach Ägypten und hat die ägyptische Arabisch so perfekt gesprochen, dass als sie aus Ägypten mit einem amerikanischen Passport reisen wollte und sprach den Ägypten-Zollbeamten an in ihrer perfekt ägyptischen arabischen Sprache, der sagte, dein Passport ist falsch, du bist kein Amerikaner, du sprichst perfekt ägyptisch.
Sehr schön. In Ihrem neuen Buch, in dem Vermächtnis, also was wir von traditionellen Gesellschaften lernen können, da beschreiben Sie eben, wie das der Untertitel sagt, was wir von traditionellen Gesellschaften lernen können. Was denken Sie, ist das Wichtigste? Was konkret glauben Sie, dass wir von denen lernen können?
Es gibt so viel, was ich persönlich für mein Leben von den Neuguineanern gelernt habe und dann Freunde von mir, die gelesen oder gehört haben, was ich erfahren habe, das machen sie auch. Es hat damit zu tun, wie man Kinder erzieht, was passiert mit den älteren Menschen, ob die älteren Menschen ein Leben führen, die Zufriedenheit anbietet oder nicht. Es hat mit der Gesundheit zu tun. Nehmen wir zwei klare Beispiele. Die Gesundheit. Die meisten von uns in den Vereinigten Staaten und der Schweiz werden an sogenannten nicht übertragbare Krankheiten sterben. Das heißt, an Herzanfälle, Herzanschläge und Bluthochdruck und Diabetes. In Neuguinea traditionell starb niemand, nicht eine Person an diesen Krankheiten an. Aber als die Neuguineer angefangen haben, westliche Sitten an sich zu eignen und aßen wie wir Amerikaner, aßen viel und aßen mit Salz und aßen mit Zucker, ist Diabetes explodiert in Neuguinea. Also wenn Sie nicht wollen, an einen Herzanschlag zu sterben oder mit Hochblutdruck, sollen Sie essen und sich körperlich üben wie ein Neuguineaner. Das können wir leicht machen. Noch was er lernen kann, ist, wie die Kinder zu erziehen. Die Kinder in Neuguinea haben mich beeindruckt und sie beeindrucken jeden vom Europäer oder Amerikaner, der Neuguinea besucht. Mit 5, 6, 8 Jahren, die Kinder sind selbstständig, die haben Selbstvertrauen zu sich, die sind autonom und die haben keine Teenager-Krise. Das wäre schön für uns. Es gibt mehrere Dinge, die Neuguineer mit ihren Kindern machen, die zu diesem Ergebnis führen und die man sehr leicht in der Schweiz oder in den Vereinigten Staaten ausüben kann. Und das habe ich mit meinen Kindern auch gemacht. Erstens, überhaupt keine körperliche Bestrafung. Zweitens, dass wenn ein Kind anfängt zu weinen, geht man sofort zum Kind und hebt das Kind auf. In Deutschland war es mindestens früher die Regel, dass wenn ein Kind weint, meinen die Eltern, also das Kind muss Selbstständigkeit lernen und man soll erst nach 30 Minuten das Kind aufheben. Man soll das Kind nicht verwöhnen. In Neuguinea, wenn ein Kind anfängt zu weinen, innerhalb 3 Sekunden ist jemand da. Dadurch kommt die Selbstsicherheit, die Selbstvertrauen. Und noch etwas ganz einfach. In den Vereinigten Staaten und in Europa hat man Baby Carriages, also man schiebt, das Säugling liegt waagrecht und sieht nicht, wohin das Kind fährt. Aber in Neuguinea und in fast allen traditionellen Gesellschaften, die Säuglinge werden senkrecht getragen und nicht senkrecht mit dem Kopf, mit den Augen gegen die Mutter, aber senkrecht mit den Augen nach vorne. Das Säugling sieht also genau das, was die Mutter sieht. Und es scheint, dass das zur Folge hat, dass das Kind schneller lernt zu laufen und schneller lernt, von der Welt zu lernen. Also es gibt vieles, was wir leicht mit den Kindern tun können.
Eines haben Sie noch angesprochen, das ist der Umgang mit älteren Menschen. Und ob Amerika, die USA oder Europa, wir alle sind mit einer Demografie, mit einer Bevölkerungsentwicklung konfrontiert, wo wir in den nächsten Jahrzehnten sehr, sehr viele ältere Menschen haben werden. Das wird für unsere Gesellschaften zu einer großen Herausforderung. Worin besteht die Ihrer Meinung nach?
Ja, die Herausforderungen sind zweierlei. Die ökonomischen Herausforderungen und die sozialen Herausforderungen. Das ökonomische Problem ist, wie kann wenige junge Leute viele ältere Menschen unterstützen durch die Pensionssystem, durch unser Social Security System. Und eine Lösung dabei ist, den älteren Menschen, die weiterarbeiten möchten, und es sind viele, es zu erlauben. In den Vereinigten Staaten in den letzten 20 Jahren ist es häufiger geworden, dass es gesetzwidrig ist, einen Mensch in den Ruhestand zu schieben, nur wegen des Alters. Aber in Deutschland kommt das noch häufig vor. Ich habe so viele deutsche Freunde, die Professoren und Wissenschaftler sind, die mit 62 oder 65 Jahren gezwungen wurden, in den Ruhestand zu gehen. Und das ist furchtbar. Dadurch hat die deutsche Gesellschaft die erfahrensten Mitglieder verloren und dadurch hat der Mensch Respekt für sich verloren. Mein Vater, der war Mediziner und der hörte mit den Patienten auf mit 93 Jahren. Ich bin jetzt 75, ich lehre immer noch an der Universität und ich habe es vor mindestens, wenn die Gesundheit es mir erlaubt, mindestens bis 82 weiter zu arbeiten und Geld zu verdienen und nicht unterstützt von meinen Kindern zu werden.
Wieso ist das dermaßen stark in Amerika, diese Stimmung, der Einzelne, das Individuum muss es schaffen und der Staat soll möglichst wenig eingreifen. Das ist ja eigentlich einzigartig auf der Welt, dass eine so starke Grundstimmung ist. Es gehört wie zur DNA der USA.
Ich bin bei Freunden und wir bemerken immer die Unterschiede, dass in den USA das Individuum König ist und der Staat und die Gesellschaft soll nicht die Rechte des Individuums beschränken, auch wenn es darum geht, ein Gewehr offen zu tragen. Hier ist ein winziges Beispiel, aber für mich so interessant. Wenn wir im Sommer, meine Frau und meine Kinder und ich, wir gehen fischen im Bundesstaat Montana, um die Genehmigung zu kriegen, gehen wir in einen Laden und wir zahlen unser Geld, wir zeigen unseren Führerschein und sofort kriegen wir das Erlaubnis, Fische zu fangen. Mein bayerischer Freund in München, der hat mir erzählt, der mag auch Fische fangen. Um das Erlaubnis zu erhalten, musste er mehrere Monate Kurse studieren, dann machte er eine Prüfung. In den USA ist das unglaublich, dass der Staat damit einmischt in die Rechte, in die heiligen Rechten des einzelnen Mensch, Fische zu fangen.
Aber da sind Sie auch selbst Amerikaner, oder wo positionieren Sie sich da?
Ich bin Amerikaner. Ich bin ein Amerikaner, der 5 Jahre in Europa gewohnt hat und der mich teilweise Europäer fühlt. Ich bewundere vieles in Europa. Bei dieser Reise bin ich in die Oper in Bonn gegangen. Es gibt keine Staat in den Vereinigten Staaten, die eine Oper unterstützen würde. Aber in Europa macht man das überall als das gehört zu dem Kulturreichtum Europas. In Amerika würde man sagen, dass der Staat nichts zu tun hat. Der Staat soll sich nicht mit der Kunst und mit den Museen und mit dem kulturellen Leben einmischen. In den USA sprechen wir von Sozialismus, von kriechenden Sozialismus. Und wenn man Sozialismus, Socialism sagt, denkt man an Europa und dann sagt man, aber sieht nur, wo der Sozialismus hinführt, zu den Problemen der Eurozone.
Wenn wir schon bei diesem globalen Blick sind, China ist eigentlich ja die große Herausforderung für das amerikanische Modell. Und das ist ein stark staatlich gelenktes Modell. Wie wird das wahrgenommen in den USA? Wird darüber überhaupt nachgedacht? Also ich meine jetzt von breiten Bevölkerungskreisen, dass dieses Modell in den letzten 10, 20 Jahren sich ja eigentlich dem amerikanischen Modell als überlegen erwiesen hat.
Also wir sprechen wenig von Wahlen in China. Einerseits, weil es scheint uns, dass wer gewinnt, das mag wenig aus. Zweitens würde ich sagen, ich meine, dass das chinesische System im Ende ist unterlegen den demokratischen Systemen, weil in einer Demokratie, ob in Europa oder in den Vereinigten Staaten, kann man streiten, kann man alles vorschlagen und am Ende vielleicht besteht die Möglichkeit, dass herauskommt, was besser ist. In China besteht diese Möglichkeit nicht und deshalb glaube ich im Grunde, dass ein Diktator auf die lange Dauer den Demokratien unterlegen wird. Es sind viele, die glauben, dass China an die Macht der Welt ankommt. Ich glaube, nein. Europa und Amerika werden weltführend bleiben nach 60 Jahren, wenn die Weltgesellschaft überhaupt existiert nach 60 Jahren.
Der Jared Diamond, ist er eher ein Pessimist oder ist er eher ein Optimist?
Ich beschreibe mich wie ein vorsichtiger Optimist. Das heißt einerseits, wir haben Probleme und ich glaube mit 51% Sicherheit, dass wir diese Probleme lösen und mit 49% Pessimismus, dass es uns misslingt. Aber ich bin nicht vorsichtig Optimist, deswegen, weil unsere Probleme, wir selbst verursachen diese Probleme. Die Probleme sind nicht die Probleme von einem Asteroide, das gegen die Erde kommt und wir können nichts dafür machen. Alle unsere Probleme Klimawandel und Überfischerei und Weltabhauen und so weiter, alle unsere Probleme sind Probleme, die wir verursacht haben und es liegt in unserem Markt aufzuhören, diese Probleme zu verursachen. Deshalb bin ich vorsichtig Optimist.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.